Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
BVB.
Euer BVB-Podcast.
Voller echter Liebe.
Mit Julius Eid und Christoph Albers.
Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu BVB'ben auf meinsportpodcast.de, euer Dortmund-Podcast mit Julius Eid, das ist meine Wenigkeit, und mit Christoph Albers. Christoph hat es auch wieder geschafft, wie immer. Hallo Christoph.
Guten Morgen Julius, ich bin heute richtig beschwingt in den Morgen gestartet, was nicht daran liegt, dass wir eine halbe Stunde später aufnehmen als sonst, sondern dass es mir wirklich gut geht.
Ja, da hast du mir einiges voraus, ich bin immer noch ganz schön angeschlagen, was das Gesundheitliche angeht. Und ja, du hast es angesprochen, wir nehmen immer noch recht früh auf für meine Verhältnisse. Das trägt auch nicht dazu bei, dass ich sonderlich beschwingt bin. Das kommt bei mir immer erst gegen Mittag am Tag so dazu, diese Beschwingtheit. Aber du hast natürlich recht, es gibt auf jeden Fall Grund für gute Laune. Denn nach ein paar Wochen, die mich dann auch, und wir haben hier lange noch versucht, die Fahne hochzuhalten für vieles, was Favre gemacht hat, vieles, was im Verein, wo schon die Stimmung außen, gerade von außen sehr schlecht war, schief lief, irgendwie noch gesagt, da kann sich noch einiges verbessern. Wir hoffen, bis wir dann auch gebrochen wurden und ich zumindest ja auch in die letzten Folgen komplett in den Seilen hing, was die Spiele und die Ergebnisse angeht. Da hat man jetzt nach dem Hertha-Spiel letzte Woche ein 5-0 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf nachgeschoben. Die waren zwar sehr schwach, aber ich muss auch sagen, vieles, was Dortmund gemacht hat, war deutlich verbessert. Und es war nach längerer Zeit wirklich mal wieder ein Fußballspiel, was man sich einfach über 90 Minuten sehr gut angucken konnte, wenn man es mit Dortmund hält.
Ja, absolut. Also ich habe es auch, wie gesagt, nochmal re-live geguckt und es war auch da immer noch richtig gut anzusehen. Es war gut vorgetragener Fußball, der Ball lief wirklich gut. Man hatte sehr wenig Fehler dabei und natürlich dann mit 5 Toren garniert, macht das auch nochmal ein bisschen mehr her. Also insgesamt ein sehr rundes Ding. Und ich finde auch in der ganzen Art und Weise, wie das vorgetragen wurde, von jedem Spieler auch im Prinzip, war das richtig gut. Und ich glaube, das sollte man auch nicht zu sehr abmildern dadurch, dass die Fortuna so schwach war, was natürlich auch irgendwo ein Teil dessen ist. Aber ich glaube, das ist wirklich mal ein Punkt, wo wir uns richtig, richtig freuen können und das sollen wir vielleicht auch mal mitnehmen. Und vor allem, was mich so besonders daran gefreut hat, dass so viel von dem, was sich Favre offenbar vorgenommen hat, was er der Mannschaft mitgegeben hat, dass das wirklich aufgegangen ist und dass sich das mal ausgezahlt hat und dass sich auch die Veränderungen ausgezahlt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man jetzt in die letzten heißen Wochen des Jahres sehr gut mitnehmen kann. Und ich hoffe, dass dieses Spiel auch nochmal der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben hat, dass man jetzt mit großem Mut, mit auch Lust in die letzten Saisonspiele geht. Weil ich glaube, dann kann man auch vor dem Winter noch einiges in die richtigen Bahnen lenken.
Ja, und du hast es schon angesprochen, die Stimmung um den Verein ist irgendwie schon seit dem Hertha-Spiel aufreizend gut nach außen getragen, die Stimmung im Verein. Also man hat da wirklich versucht, sich zu fangen, sich zusammenzuraufen und das auch so zu verkaufen und hat das jetzt endlich auch wirklich dann nach dem ja kämpferischen Spiel bei Hertha, hat man es jetzt auch endlich geschafft, das wirklich auf dem Feld zu unterstreichen. Was ich nochmal herausstellen will, bevor wir dann in die wirkliche Spielbesprechung gehen, ist, dass wir lange ja gesagt haben, egal was Favre sich überlegt, egal was man taktisch angeht, bei einer sehr ungenauen Passarbeit der Spieler, bei schlechten Bewegungen der Spieler in den wichtigen Situationen, ist es ziemlich egal, was der Trainer vorgibt, wenn es dann auf dem Platz nicht klappt. Und ich glaube, das ist das, was unabhängig von der gegnerischen Mannschaft das Positivste war, was Dortmund gezeigt hat. Die Passgenauigkeit, die Konzentration war extrem erhöht. Allein in Axel Witzel hat auch das beste Spiel seiner Saison bis jetzt wieder gemacht, hat 100% Passquote zum Beispiel gehabt, hat das Spiel gelenkt. Ein Brand neben ihm hat auch starke Passquoten gehabt. Und vor allen Dingen hat diese Genauigkeit dazu geführt, dass man viel, viel schneller immer wieder die Seiten wechseln konnte in Ballbesitz. Man hatte viel Ballbesitz gegen eine tiefstehende Mannschaft. Wenn man die knacken will, muss man schnell hin und her schieben mit dem Ball, um den Gegner eben immer wieder zum Rausrücken zu bewegen, um Lücken zu schaffen. Und das hat diesmal extrem gut funktioniert, weil man die Genauigkeit hatte, die Disziplin, die Konzentration. Und so konnte man dann auch eine tiefstehende Mannschaft fünfmal eigentlich ohne große Mühe zerlegen. Ich glaube, das ist der ganz große Punkt, der unter diesem Spiel steht, unabhängig von taktischen Aspekten, die wir gleich besprechen werden, dass eben vieles endlich mal wieder auch in der Genauigkeit, in der Konzentration geklappt hat, was uns die letzten Wochen eher immer im Weg stand.
Ja, absolut. Du sprichst es gut an. Also die Passschärfe war auf jeden Fall auch deutlich verbessert. Man hat auch gesehen, dass wirklich in den Aktionen immer Zug drin war, dass sie sehr zielgerichtet waren, dass auch schon bei der Ballannahme sehr oft der richtige Weg eingeschlagen worden ist, was in den letzten Wochen, finde ich, sehr oft nicht so war. Da hat man unnötig das Tempo rausgenommen, nochmal eine Richtungsänderung eingestreut, bevor man dann wieder den Pass gespielt hat, und dann wurde es natürlich wieder eng. So hat man sich auch oft direkt wieder gelöst, und das hat dazu geführt, dass man natürlich auch immer deutlich mehr Zeit und Raum am Ball hatte, und das hat sich dann letztendlich auch ausgezahlt. Ich denke auch, dass sich das Positionsspiel insgesamt auch deutlich verbessert hat, was auch durch die Formation bedingt war, und ich glaube, da können wir dann auch gleich schon ins Spiel einsteigen. Diese Formation mit einer Dreierkette, vier Leuten davor und dann eben den im Prinzip komplett freien offensiven Dreien, das hat der Mannschaft sehr, sehr gut getan, hat allen Spielern ermöglicht, die Zwischenräume zu besetzen, hat immer wieder dazu geführt, dass man gerade auf den Außenpositionen Überzahlsituationen geschaffen hat, dass die Spieler im Prinzip ihre Stärken überall sehr, sehr gut einbringen konnten, weil auch die Paarungen, wie zum Beispiel Hakimi und Azar auf der eher rechten Seite und Guerrero und Sancho auf der eher linken Seite, dass diese Paarungen sich sehr gut ergänzt haben, dass auch zum Beispiel Brandt und Witzel eine sehr gute Rollenaufteilung gefunden haben, dass die drei Innenverteidiger das im Prinzip auch sehr, sehr gut gespielt haben. Also all das hat dazu geführt, dass das Spiel insgesamt sehr rund verlief. Und dazu kam natürlich noch die Dimension, dass Fortuna Düsseldorf den großen Fehler begangen hat, sich in eine gewisse Passivität fallen zu lassen, was allerdings bestimmt auch daran lag, dass die Borussia eben so konzentriert gespielt hat. Und da macht sich dann eben auch ja der große qualitative Unterschied bemerkbar, und ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Borussia insgesamt einfach eine deutlich höhere individuelle Qualität hat, und letztendlich ist es ja die Aufgabe dann der Mannschaft, dass man das auch ausspielt.
Und das hat man eben am Samstag dann auch diesmal wirklich konsequent getan. Wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel rein, und das ging von Anfang an so los, wie man es eigentlich dann auch über die kompletten 90 Minuten gesehen hat. Man hat den Ball kontrolliert, man hat das Spiel kontrolliert. Man hat am Anfang noch ein wenig Schwierigkeiten gehabt, Großchancen am fließenden Band sozusagen herauszuspielen. Das liegt tatsächlich dann auch vielleicht manchmal darin begründet, dass man das eben auch seit Wochen nicht mehr wirklich geschafft hat und da natürlich erstmal wieder ein gewisser Flow entstehen muss. Was von Anfang an aufgefallen ist, ist, wie ich gesagt habe, dass die Ballwechsel ein deutlich höheres Tempo haben, und das lag meiner Meinung nach auch darin begründet, dass Julian Brandt auf der 6, wenn es mal defensiv angesagt war, was sehr selten der Fall war, oder eben auf der 8 aufgetreten ist und da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, immer wieder anspielbar war und ich finde ein sehr gutes Gefühl dafür hatte, das Spiel dann auch immer wieder doch nochmal anzuziehen, das Spieltempo mit einem Flankenwechsel. Das hat sehr schön funktioniert. Und dann gab es auch nach 10 Minuten schon den ersten guten Abschluss für Reus. Und ab da, fand ich, war das Spiel dann eigentlich auch wirklich extrem einseitig. Also wir reden hier immer viel über taktische Maßnahmen, die der Gegner getroffen hat und wie man darauf eher nicht reagieren konnte in den letzten Wochen. Hier muss man wirklich sagen, Fortuna Düsseldorf hat sich zurückgezogen, hat ganz klar gesagt, das haben wir auch vorm Spiel schon gesagt, auf Twitter haben wir diesmal ja ein Spielvorschau-Thread gemacht, unsere Stärken liegen, wenn dann im Konterspiel und da drin, dass Ruven Hennings einen sehr guten Lauf hat. Wir stellen uns hinten rein und versuchen das irgendwie auszuspielen, wenn es möglich ist, haben sich aber so weit reindrängen lassen, dass auch die Mittelfeldspieler eigentlich zu tief standen, um ordentliches Konterspiel zu gewährleisten, außer wirklich den ganz langen Ball. Der hat nie funktioniert. Dadurch hat man am Ende ja auch wirklich nicht eine ordentliche Torchance eigentlich rausspielen können im ganzen Spiel und war komplett ungefährlich, hat Dortmund die Freiheit gegeben, immer mehr Sicherheit zu gewinnen. Und ich glaube, das war der größte Fehler, den die Fortuna in diesem Spiel gemacht hat. Denn als Dortmund diese Sicherheit gewinnen konnte, da hat man dann auch wirklich die Qualität der Spieler gesehen. das ist für mich eigentlich fast die erste Halbzeit. Ich bin schon in der 42. Minute beim Tor angelangt. Bevor wir das besprechen, gebe ich aber gerne nochmal an dich zurück, falls du da noch was zu sagen hast.
Ja, also ich würde erstmal noch bei der Fortuna einsteigen. Du hast es angesprochen, sind sehr tief gefallen, haben im Prinzip auch von vornherein davon abgesehen, Mittelfeldpressing zu spielen, was aus meiner Sicht immer relativ sinnvoll ist gegen Dortmund, sondern haben sich sehr tief gezogen. Deren defensives Setup war eigentlich zumeist ein 4-5-1, also wirklich auch abgezielt auf drei zentrale Mittelfeldspieler, um das wirklich zu verdichten, um den Raum eng zu machen. Aber sie haben den Fehler gemacht im Anlaufverhalten, dass sie meistens ein Achter, sehr, sehr oft war es Baker, ein bisschen rauszuziehen, dass der Hennings beim Anlaufen hilft, dass der eben nicht die ganze Breite abdecken muss, weil er letztendlich dann ja auch allein war gegen drei Innenverteidiger plus einen Sechser, meistens Witzel, der dann noch dazugekommen ist. So ist dann einer davon rausgerückt, hat im Prinzip auch noch den Raum geöffnet, dass da dann eben nur noch zwei Sechser waren, dann war man da auch oft in der numerischen Gleich- oder sogar Unterzahl aus Fortuna-Sicht und damit hat man natürlich Borussia Dortmund echt ein Einfalltor gegeben. Letztendlich hat es Fortuna Düsseldorf, und ich glaube, das widersprach dem Plan eigentlich grundlegend, immer wieder sich in Unterzahlsituationen begeben, und das kann eine Mannschaft wie Borussia Dortmund dann sehr gut ausspielen. Ich glaube, da hätte man vielleicht einen anderen Ansatz wählen sollen. Ich glaube, die Fünferkette, beziehungsweise ja auch im Prinzip ein 5-4-1 oder ein 5-3-2-System wäre aus Fortuna-Sicht deutlich besser gewesen, weil man die Breite besser absichern kann und trotzdem noch das Zentrum absichern kann, ohne das Anlaufverhalten komplett aufzugeben. Funkel hat im Laufe des Spiels ja noch reagiert, als es dann sowieso schon viel zu spät war, aber ich glaube, da muss man dem Fortuna-Trainer sicherlich auch einen Vorwurf machen, dass er seine Hausaufgaben dann nicht vollkommen sorgfältig genug erledigt hat. Was ich da noch ansprechen wollte am Anfang der Borussia, weil du es eben auch noch angesprochen hattest, den Abschluss von Reus in der 10. Minute, das war für mich mal wieder ein sehr schöner Moment, weil es eben war, dass Reus an der Strafraumkante dann aufgetaucht ist, um den Abschluss zu suchen. Eine Qualität, die er gerade in der letzten Saison sehr, sehr oft ausgespielt hat und was in dieser Saison ihm so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und ich glaube, da kam ihm auch sehr entgegen, wie Favre seine Rolle definiert hat. Reus hat ja trotzdem eigentlich eher so eine Zehnerposition gespielt, war sehr flexibel, konnte auch immer wieder sich fallen lassen, um ins Spiel sich einschalten zu können oder auch auf die Außen ausweichen. Aber er war auf jeden Fall kein zentraler Stürmer, sondern eher sogar ein Tick hinter Sancho und Hazard, die eher so Halbräume oder Außenpositionen bekleidet haben. Und ich glaube, das ist allen Spielern enorm entgegengekommen und vor allem Reus hat davon aus meiner Sicht sehr profitiert. Und wo ich denn noch hinaus wollte, ist eine Aktion in der 4. Minute, weil ich das schon sehr, sehr schön fand. Da hat Hazard aus einer zentralen Position auf Reus durchgesteckt, der dann auch nur knapp den Ball verpasst hat. Und das war schon so ein bisschen denn wie das Tor in der 42. Minute. Es war eben auch so ein kleiner Pass im Zentrum durchgesteckt in die Spitze. Und da hätte sich dann auch eine durchaus große Möglichkeit ergeben können. Und das war schon so ein Fingerzeig im Prinzip auf die von dir angesprochene 42. Minute, wo das Tor gefallen ist. Also so richtig Zufall war es denn eben auch nicht, dass sich so eine Situation aufgetan hat. Und irgendwie finde ich das immer ganz schön, wenn so eine Sache so rund wird, in dem auch so ein Tor im Prinzip eine Vorgeschichte hat, wo man schon erkennen konnte, was die Mannschaft vorhat. Und das Tor war dann natürlich auch sehr vorzüglich rausgespielt.
Ja, auf jeden Fall. Also das Tor, da sind wir jetzt angelangt, in der 42. Minute hat Marco Reus erzielt, der sowieso, du hast es auch schon angesprochen, ein fantastisches Spiel mal wieder gemacht hat. Wirklich meilenweit entfernt von den Auftritten der letzten Wochen, Gott sei Dank. Und da hat man gesehen, was er für riesige Qualitäten hat. Bei dem Tor jetzt muss ich sagen, die Vorlage von Piszczek bis da, also brillant herausgespielt, habe ich mich wahnsinnig gefreut über das Tor, hat mir richtig Freude bereitet, auf engem Raum diese Kombination zu sehen, die dann auch wie Reus tatsächlich im genau richtigen Moment dann eben reinstartet. Man sieht ja richtig, wie er noch wartet, um eben nicht ins Abseits zu laufen, was für ein Spielverständnis dazu gehört, das so abzupassen. Piszczek, der jetzt nicht normalerweise auf der 10 spielt, mit einer Vorlage eines Zehners würdig auf jeden Fall. Das war eine sehr schöne Aktion. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher und ich habe es oft mir angeguckt, das Tor, ob Reus den genauso mitnehmen will oder ob es ein bisschen aus Versehen ist, der erste Kontakt, den er da hat. Aber dann schließt er auch ganz souverän ab. Und das war ein sehr schönes Tor, was mich sehr gefreut hat, was auch hochverdient war schon zu diesem Zeitpunkt. Da haben wir auch schon drüber geredet. Und Was dann ja auch schönerweise für die zweite Halbzeit eher nur so ein kleiner Auftakt war.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich bei dem Tor besonders stark fand, war wieder mal Julian Brandt, der für mich auch, glaube ich, sogar der beste Spieler auf dem Platz war. Der hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil er auch genau das gezeigt hat, was ihn in Leverkusen so stark gemacht hat. Ja, sich den Ball abgeholt, aufgedreht, mit Blick nach vorne auf die Abwehr zugelaufen, dann die richtigen Pässe gewählt, ja, immer wieder aus der Dynamik heraus. Und ich glaube, das macht ihn auch aus und deshalb kommt ihm diese Position so unglaublich gut entgegen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, auch bei dem Tor. Er bekommt den Ball, erkennt sofort, dass Piszczek da inmitten von vier Spielern eigentlich trotzdem genug Zeit hat, um den Ball zu verarbeiten. Er spielt ihn gut an mit einer entsprechenden Schärfe, ermöglicht es, Piszczek aufzudrehen wiederum, dass er den Pass spielen kann. Also diese Situation zu erkennen, war schon sehr, sehr gut. Und was eigentlich auch bemerkenswert war bei dem Tor, dass der Ball von Ball auf Brand von Akanji war, der ja auch denn da direkt am 16er stand. Also auch Akanji, der mal einen Ausflug gemacht, stand da, hat aber auch die Ruhe bewiesen und ich glaube, das war schon richtig gut. Und dann knapp vor der Pause wäre es ja sogar fast noch besser gekommen. Aber es glaube ich, eine großartige Kombination von Hazard, Reus und Sancho, wo Sancho dann am Ende verpasst, was auch ein wahnsinnig schönes Tor gewesen wäre. Und da hat man auch mal wieder bewiesen, dass unglaubliche Kombinationsfreude an diesem Tag einfach vorhanden war.
Genau, und die hat sich dann eben in der zweiten Halbzeit, gerade in den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit, auf jeden Fall auch noch stark fortgesetzt. Und da werden wir gleich auch drüber reden, wenn wir über die zweite Halbzeit reden. Das machen wir nach einer ganz kurzen Pause, bleibt also dran und dann sind wir auch schon in der zweiten Halbzeit eines endlich mal wieder sehr erfreulichen Borussia-Spiels angelangt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Und da sind wir auch schon wieder bei BVB. Steigen Sie ein, fahren Sie eine Runde.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Runde. Schnell. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind's auch wieder. Wir machen mit der zweiten Halbzeit weiter. Fortuna Düsseldorf war zu Gast im Signal Iduna Park und hat 5:0 verloren gegen unseren BVB, was eine sehr schöne Begebenheit ist. Wir haben eben über die erste Halbzeit geredet und wie gesagt, das macht die Spielbesprechung ein bisschen leichter, ein bisschen kürzer als sonst, dass die Fortuna relativ wenig am Spiel teilgenommen hat, so muss man sagen. Das relativiert auch so ein bisschen die ganz große Begeisterung über dieses Spiel für mich immer noch, dass der Gegner sich wirklich ergeben hat und das hat man diese Saison, finde ich, noch nicht so gesehen, wie es Düsseldorf in diesem Spiel getan hat, dass man wirklich so extrem passiv war. Du hast es angesprochen, auf das Mittelfeldpressing auch komplett verzichtet hat. Da wird man sehen müssen, wie das gegen andere Teams aussieht, wie zum Beispiel jetzt auch Mainz, die mit Bayer Lorz einen Trainer haben, der es ja auch als Köln gegen uns gespielt hat und er noch Trainer war, das schon zumindest in den ersten 60 Minuten das Team sehr gut eingestellt hatte auf den Dortmunder Fußball, wie es natürlich ein Julian Nagelsmann mit Leipzig machen wird. Also da bleibt es spannend, aber trotzdem muss man natürlich auch herausstellen, dass vieles positiv war. Wir haben über die Passschärfe, die Geschwindigkeit, die Disziplin, die Konzentration gesprochen, die hoch war. Und sehr lobenswert, das muss man auch sagen, war, dass man absolut nicht eingebrochen ist, nicht nachgelassen hat nach dem 1-0, sondern im Stile einer Spitzenmannschaft aus der Halbzeit gekommen ist, richtig gut losgelegt hat und schon 7 Minuten nach Wiederanpfiff dann eigentlich auch schon das zweite Mal gejubelt hat. Das wurde dann zwar noch zurückgenommen, aber es hat gezeigt, Dortmund ist weiter gut drauf, ist weiter motiviert, wenn sie aus der Halbzeit kommen. Und ich finde, das sind solche Sachen, die sprechen dann dafür, dass man mit einem gewissen Selbstbewusstsein, mit einem gewissen Selbstverständnis auftritt. Die sprechen dafür, dass das Team intakt ist. Und es sind ja alles Sachen, die in den letzten Wochen schwer in Frage gestellt wurden. Und deswegen sind es alles Sachen, die einen sehr, sehr positiv stimmen sollten.
Ja, absolut. Also ich finde auch gerade, dass sie weitergemacht haben, dass sie sich weiterentfaltet haben. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie in der zweiten Halbzeit sich noch mehr an sich selbst berauscht haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Und ich fand eigentlich sehr bezeichnend auch für den Auftritt der Fortuna war direkt die erste Sequenz nach der Pause, wo die Fortuna das erste Mal so richtig in diesem Spiel so einen leichten Pressing-Ansatz gezeigt hat, der direkt überspielt wurde, weil es einfach viel zu halbherzig vorgetragen wurde. Und dann haben sie es auch gleich gelassen. Also auch diese fehlende Überzeugung des Gastes, auch weil sie, glaube ich, einfach gemerkt haben, dass sie an diesem Tag der Borussia nicht beikommen können, das war schon ja eklatant, aber das war ja auch ganz in unserem Sinne. Und ja, dann waren wir auch schon bei der Szene in der 52. Minute auch eigentlich wieder ein sehr gut rausgespieltes Tor. Schade, dass es dann am Ende nicht zählt, aufgrund von Zentimetern. Also wirklich wieder so minimal. Das ist wieder so ein Thema, was mich enorm aufregt, einfach am Videoschiedsrichter. Es mag zwar objektiv eine richtige Entscheidung sein, aber ob das jetzt der Vorteil im Sinne der Regel ist, wage ich zu bezweifeln. Und irgendwie finde ich, ist sowas immer so dermaßen unbefriedigend und stört mich. Und ich möchte sowas eigentlich nicht im Fußball haben. Irgendwie. Das ist für mich so ein Wermutstropfen in diesem Spiel, weil es mich einfach ärgert.
Ja, gut, zum VAR habe ich ja, glaube ich, auch in den letzten oder eigentlich jeder Episode, wo ich es angeboten habe, gesagt, dass ich davon nicht besonders viel halte. Ich bin da natürlich auch bei dir. Ich finde auch, dass es mittlerweile so absurde Züge annimmt, zu sagen, das ist eine Schwarz- oder Weiß-Entscheidung abseits. Ja, klar ist es das, aber in welchem Sinne wurde diese Regel geschrieben? Warum gibt's die? Eben um sich einen Vorteil zu verschaffen oder um zu verhindern, dass man sich einen unlauteren Vorteil verschafft. Und das passiert ja bei Millimeterentscheidungen, wo man sogar vielleicht noch mit dem Rücken zum Tor steht in der Situation nicht. Wir hatten das im letzten Spiel gegen die Hertha, da muss man auch ganz ehrlich sagen, da steht Akanji extrem unglücklich vor Selke, was man als Verteidiger einfach nicht macht. Guerrero hebt das Abseits noch fast aus. Selke steht sogar mit dem Rücken zum Tor, nutzt das dann ja eigentlich zum 2-2. Das wird zurückgenommen, wenn ich das objektiv betrachte. Natürlich freut es mich, dass nicht gezählt hat. Ist es auch wieder eine total absurde Situation, die natürlich gegen die Idee auch einer Abseitsregel geht, warum die überhaupt ins Regelwerk geschrieben wurde. Deshalb, ich bin da völlig bei dir, was das Thema angeht. Ich bin da aber auch völlig bei dir, dass es sehr schön herausgespielt war wieder und dass man ja schönerweise auch nach 6 weiteren Minuten dann wieder jubeln konnte. Meine Stimme verabschiedet sich gerade ein bisschen, deswegen überlasse ich dir gerne das 2-0 erstmal und versuche mich hier wieder ein bisschen zu sammeln.
Ja, das 2-0 durch Torgan Hazard, auch ein sehr schönes Tor, weil es auch mal wieder ein sehr gut gespielter Konter war seit dem Spielaufbau. Eigentlich die Fortuna gewesen, mal in der Phase, wo sie auch den BVB tief in die Hälfte gedrängt hat. Da hat sich der BVB im Prinzip, wie man es eigentlich vom Anfang der Saison ganz gut kennt, wieder tief fallen lassen, hat wieder versucht, sicher zu verteidigen und hat auch der Fortuna mal sicher den Ball überlassen. Hoffmann hatte dann den Ball für den ins Mittelfeld spielten sehr, sehr schwachen Pass, den Guerrero locker abfangen kann. Hoffmann versucht daraufhin Druck auszuüben. Der Ball ist in der Zwischenzeit zu Brand gekommen. Also Hoffmann versucht Brand zu pressen. Brand löst es wirklich fantastisch. Ich glaube, legt ihn direkt vom rechten auf den linken Fuß und spielt die damit auf Sancho weiter. Hoffmann ist damit aus dem Spiel, öffnet die komplette linke Seite bzw. die rechte Düsseldorfer Verteidigungsseite. Dann verhält sich Boczek sehr ungeschickt. Kann sich nicht so richtig entscheiden, ob er eher Richtung Ball gehen soll oder ob er Hazard zustellen soll. Am Ende steht er so ein bisschen dazwischen und ermöglicht Sancho den Ball auf Hazard, der sehr hart an der Abseitslinie steht, aber noch gerade so im erlaubten Bereich. Sancho legt den Ball mit dem Außenriss hervorragend in seinen Lauf. Hazard hat einiges an Zeit, bleibt sehr cool und schiebt souverän ins lange Eck ein. Und ja, dann ist es das 2-0 und irgendwo auch der verdiente Lohn für eine sehr gute Leistung von Torgan Hazard, der sich ja sehr, sehr gut macht, auch auf dieser Position, und der mal wieder bewiesen hat, dass er eben auch diese gefährlichen Läufe in die Tiefe unglaublich gut beherrscht und Ich glaube, das ist eine Qualität, die der Borussia momentan einfach sehr, sehr gut tut. Und deshalb bin ich auch ein großer Fan von ihm. Es freut mich immer, wenn er spielt. Und das war mittlerweile auch schon seine 10. Torbeteiligung, was man auch mal an dieser Stelle hervorheben soll. Also 7 Vorlagen und 3 Treffer, das lässt sich auch eigentlich ganz gut an.
Ja, und wird vielleicht dafür sorgen, dass ich eine Kiste Bier kriege vom Kollegen Pit Gottschalk vom Podcast Fever Pitch. Denn wenn du dich erinnerst, habe ich in unserer Saisonvorschau gesagt, der macht 25 Scorerpunkte. Und der Kollege hat gesagt, auf keinen Fall, wenn das passiert, kriegen wir einen Kasten Bier. Also halten wir das bitte auch hier, die Thorgan Hazard Watch, was Scorerpunkte angeht, bitte auf jeden Fall am Laufenden. Denn das hat auch eine persönliche Relevanz für uns. Ansonsten hast du eigentlich alles zu dem Tor gesagt. Ich finde auch, dass Hazard das sehr schön gemacht hat mit dem Abschluss am Ende. Ich habe kurz gedacht, dass er sich dabei verletzt hat irgendwie. Ich weiß nicht, es sah so ein bisschen unglücklich aus. Und ich hatte, also entweder er hat einen sehr komischen Torjubel oder ich hatte eben das Gefühl, dass er das Zeichen gibt, dass er ausgewechselt werden will. Ist dann ja aber nicht passiert. Also da muss ich mich irgendwie geirrt haben. Ich weiß nicht genau, was in der Situation los war. Fortuna wusste auch nicht mehr wirklich, was los war. Nehmen wir das einfach mal als Überleitung. Ich glaube, das 2-0 hat wirklich dann auch das Genick gebrochen. Sie hatten einfach nicht wirklich Zugriff auf das Spiel. Und das 2-0, was wieder gut rausgespielt war, was ja eigentlich auch der dritte Nackenschlag war, nach dem Sancho-Tor, was zurückgenommen wurde, das hat dann auch dafür gesorgt, dass das Team komplett eingebrochen ist. Und deswegen hat man dann auch in den Folgeminuten wirklich so aufspielen können, wie Dortmund an den besten Tagen aufspielen kann. Und egal, wie oft wir jetzt erwähnen, dass der Gegner nicht gut war. Es ist, selbst ohne Gegner, selbst auf einem leeren Feld, auf einem Trainingsplatz, wäre es eine Freude gewesen, teilweise solche Kombinationen zu sehen. Das 3-0 ist nur 5 Minuten nach dem 2-0 gefallen und war meiner Meinung nach auch wieder ein sehr schön herausgespieltes Tor, was Jadon Sancho dann eben einschieben kann, der sich auch damit eingetragen hat auf die Torjägerliste dieses Spiels und das völlig zu Recht, der auch ein fantastisches Spiel gemacht hat, mit hohem Arbeitsaufwand auch agiert hat, was man ihm ja oft vorwirft, war, wenn ich es richtig sehe, hier in unseren Aufzeichnungen auch der Spieler mit den meisten Sprints beim BVB, mit den meisten intensiven Läufen beim BVB, 40 Sprints, 95 intensive Läufe, also das war wirklich eine hohe Intensität, die er da im Spiel hatte und das ist ja eigentlich das, was ihm in den letzten Wochen immer vorgeworfen wurde, Einstellung, mangelnde Arbeit zurück, mangelndes Arbeitspensum generell auf dem Platz, das hat er alles komplett widerlegt und sich dann auch mit einem Tor belohnt und nochmal gezeigt, dass egal, ob einen das jetzt riesig erfreut oder nicht, dass dieser Spieler mit dieser Qualität auf jeden Fall ein ganz elementarer Bestandteil ist, wenn man in dieser Saison noch irgendwas Großes erreichen will.
Ja, absolut. Und da hat man auch vielleicht in diesem Spiel mal gesehen, wie ein Spieler wie Sancho auch funktioniert. Der eben nicht funktioniert durch harte Arbeit und sich ins Spiel kämpfen, sondern jemand, der über Spielfreude sich entwickelt, der dann auch wie von selbst ja sehr intensiv spielt, viele Läufe nimmt, sich wirklich reinhaut, aber eben, weil ihm das Spiel Spaß macht, weil er sich entfalten kann, weil er gute Aktionen am Ball hat und eben nicht andersrum. Ich glaube, das muss man auch einfach akzeptieren, dass so ein Charakter einfach auch anders funktioniert, dass er ein Spieler ist, der über Freude kommt und nicht über, was in Deutschland sich oft Mentalität schimpft, dieses Ackern, Reinkämpfen. Ich glaube, da fehlt vielen einfach das Verständnis dafür, dass es auch so funktionieren kann. Und ich glaube, das muss man in der Bewertung dieses Spielers auch immer mit einfließen lassen, dass er da anders funktioniert. Und wie gesagt, wenn man das sieht, wie er in so einem Spiel spielt, ist das einfach herausragend. Also, dass er ein herausragendes Talent ist, müsste auch allen klar sein. Und wenn er so spielt, sucht es in der Bundesliga meiner Meinung nach seinesgleichen. Und da sind wir auch eigentlich beim 3-0, weil das auch eins meiner absoluten Lieblingstore dieses Spiels ist, weil es einfach sehr gut rausgespielt ist. Der Sancho auf der linken Seite sehr frei, also auch da wieder die Fortuna sehr schwach im Deckungsverhalten, schieben auch sehr langsam raus, geben viel zu wenig Druck. Also auch wenn man Jadon Sancho da so freistehen lässt, dann muss man sich wirklich nicht wundern, dass man so die Hucke voll bekommt. Aber auch da wird er wieder angespielt, ja, macht es sehr gut, geht Richtung Tor, hält aber in dem entsprechenden Moment auch die Ruhe, ja, wartet, bis Reus ihn hinterläuft, er steckt den Ball kurz auf Reus ab, ja, startet dann wiederum selbst ins Zentrum, weiß, dass Reus den Ball dann dahin spielt, taucht da sozusagen direkt im Rücken der Innenverteidiger auf und schiebt ihn dann ein. Also dieses Hinterlaufen direkt wieder starten in den Rückraum, um selbst den Abschluss zu nehmen, das ist wirklich herausragend und das ist ein tolles Tor, unabhängig davon, wie schwach der Gegner das macht. Und das zeigt einfach die enorme Qualität. Und um dann gleich mal auf den weiteren Spielverlauf einzugehen, Fortuna hat dann versucht, glaube ich, diese offensichtlichen Probleme zu begegnen. Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Sie haben dann mit dem Doppelwechsel dann auch reagiert, haben auf ein 5-3-2-System umgestellt. Ich glaube, um hinten die Breite besser zu verteidigen, um das Zentrum abzusichern, mit dem letztendlichen Ziel, glaube ich, einfach nur den Schaden zu begrenzen. Und das hat leider nicht so wahnsinnig gut funktioniert, weil die Mannschaft sich mehr oder weniger schon aufgegeben hatte zu diesem Zeitpunkt. Also wir haben im Prinzip nichts mehr entgegenzusetzen gehabt, haben es einfach nur noch geschehen lassen, haben sich nicht mehr aufgebäumt und so folgte eben 2 Minuten nach dieser Umstellung auch prompt das 4-0, womit im Prinzip der Plan der Schadensbegrenzung sich schon wieder erledigt hatte und da war es dann auch wieder Marco Reus, der zugeschlagen hat.
Genau, Marco Reus nach einem Ball von Thorgan Hazard, wenn ich mich nicht irre. Und da schiebt er dann eben den Ball durch die Beine des Torwarts. Muss man auch sagen, das war jetzt vom Abschluss her tatsächlich auch ein bisschen Glück vielleicht, dass das ein Tor ist in der Situation. Aber es war wieder zwingend herausgespielt. Du hast es angesprochen, die gewollte Schadensbegrenzung von Funkel an der Seitenlinie von der Fortuna hat da dann direkt natürlich erstmal nicht mehr gegriffen, so wie es gedacht war. Man hat direkt das 4-0 kassiert. Dortmund war zu diesem Zeitpunkt des Spiels, man sieht es ja, 58. 2-0, 63. 3-0, 69. 4-0 und dann anschließend ja auch noch in der 74. das 5-0. Einfach unwiderstehlich und gegen eine Mannschaft, die schon zu passiv in diesem Spiel war, die sich nicht mehr aufraffen konnte, sich da wirklich reinzukämpfen, einfach zu übermächtig. Das hat man konsequent ausgespielt und das habe ich ja auch schon lobend erwähnt, dass man das eben auch durchgezogen hat in diesem Spiel, dass man sich diese Spielfreude selber erarbeitet hat und dann auch aber genutzt hat und sich selber, wie du es so schön gesagt hast, an sich berauscht hat. Das 4-0 war der erste Schritt dazu. Ich finde, das 5-0 war dann, ja, kann ich gar nicht so richtig sagen, ob das so überragend herausgespielt war. Der Ball auf Hakimi war sehr schön, ist aber auch sehr schnell und der Verteidiger steht sehr schlecht gegen ihn, muss man sagen. Sonst, also so ein Tor auch nach so einem Ball darf eigentlich nicht wirklich fallen, den Sancho ja selber einleitet auch, muss man auch dazu sagen. Danach rückt, dann muss man aber auch wieder sagen, Hakimi auch in diesem Moment dann einfach so oft er kopflos irgendwie scheint in seinem Spiel in dem Moment saucool geblieben, genau den richtigen Pass gewählt, sich genau die richtige Zeit gelassen, um Sancho eben die Zeit zu geben, wieder in den Rückraum einzulaufen und der schiebt dann ein zum 5-0, macht auch sein zweites Tor, damit Reus und Sancho jeweils mit 2 Toren, einem Assist und ja, die Geschichte ist eigentlich schon rund und ich finde, dass man das Ganze dann sogar noch runder gemacht hat, dadurch, dass man gut gewechselt hat, man hat Götze früh für Reus gebracht, hat ihm auch wirklich ein paar längere Spielzeit gegeben, was ich einfach schön fand. Und vor allen Dingen gab es ja auch noch ein Profidebüt.
Genau, du sprichst es an. Leonardo Balerdi wurde eingewechselt zum ersten Mal überhaupt für Lukas Piszczek. Rechts in der Dreierkette. Was ich auch sehr schön fand, sie haben ihm direkt auch den Ball gegeben, also beim Abstoß hat er ihn gleich bekommen, gleich die Möglichkeit gehabt, ihn mal sicher weiterzuspielen. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass er in der Saison noch die eine oder andere Minute sammeln kann, um auch langsam aber sicher in die Mannschaft reinzurücken. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da genug Alternativen haben. Ich glaube, auf Dauer ist diese Aushilfslösung mit Weigel nicht optimal. Und gerade wenn man so ein Investment von knapp 15 Millionen getätigt hat für einen jungen Innenverteidiger, dann muss man auch zusehen, dass man ihn entwickelt. Gleiches gilt natürlich auch für Zagadou, dass man ihn da entwickelt und gerade wenn man dann auch vorhat, mit einer Dreierkette zu spielen, dann braucht man natürlich auch diese Option in der Breite und deshalb ist das schon auch sehr wichtig, da Spielzeiten einzuräumen. Und dazu kam dann auch noch der Hut rein für den Brand. Ich glaube auch, um Brand nochmal die Ovations zu geben, hat ein herausragendes Spiel gemacht. Ich glaube, ja, der Hut, auch gut, dass er nochmal reingekommen ist. Ich glaube, der braucht das auch, dass er auf dem Platz steht, dass er ein bisschen Vertrauen bekommt. Weil ich glaube, das ist auch noch ein Spieler, den wir unbedingt brauchen werden im Laufe der Saison. Und ich glaube, da muss man Favre mal ein großes Kompliment aussprechen, dass er da sehr clever reagiert hat, die Wechsel gut genutzt hat in so einem Spiel, wo alles schon entschieden war. Weil wenn wir ehrlich sind, nach dem 5:0 ist nicht mehr wirklich was passiert, das Spiel nur noch so ausgetrudelt. Auch weil man auf Dortmunder Seite nicht mehr mit der letzten Konsequenz nachgegangen ist, um noch das 6. zu erzielen. Ich glaube, es war eher so, es ist schön, aber wir kombinieren jetzt noch ein bisschen und gucken, was dabei rumkommt. Aber die Souveränität, mit der das Ganze stattfand, war schon sehr gut. Und ich glaube, da muss man auch dann nicht unnötig irgendwas kritisieren.
Nee, es war einfach ein Spiel, wo absurd viel gut war. Angefangen von den Trikots, die schon so einen leichten Hype irgendwie ausgelöst haben, auch zu Recht, die ich auch mega, mega cool fand. Das komplette schwarze Kit da eben, Stahl und Kohle, 110 Jahre. Das fand ich schon sehr gelungen. Dann legt man los in einem Heimspiel, dominiert, spielt eine Mannschaft an die Wand, zeigt den offensiven Kombinationsfußball, den dieses Publikum einfach unbedingt sehen möchte, lässt sich auch nach einem 1:0 nicht zurückfallen. Brandt spielt endlich gut als Neuzugang, von dem man sich so viel gewünscht hat. Marco Reus, der Kapitän, liefert einen herausragenden Auftritt. Jadon Sancho, der in der Kritik stand, liefert einen herausragenden Auftritt. Man hat alles, was das funktioniert. Zagadou, der gefordert wurde, lange funktioniert und liefert einen guten Auftritt. Einfach so viel, was da schon funktioniert hat. Dann trifft Favre auch wirklich bei den Aus- und Einwechslungen noch genau die richtigen Entscheidungen. Gibt eben dieses Profidebüt an Baller, die auch zu ein schöner Moment. Und das natürlich viel schöner, wenn man es nach einer Einwechslung macht. Erstens, also nicht beim, weil man da eben die meiste Aufmerksamkeit auf einen Spieler hat und wenn man es dann natürlich auch zu Hause macht bei uns vor dem Publikum. Also da so absurd viele richtige Entscheidungen getroffen, egal von wem, und so ein komplett souveräner Auftritt gegen ein kleines Team, was man sonst auch nicht kennt oder seit Monaten nicht mehr gesehen hat, fast seit Jahren. Ich weiß gar nicht, ich konnte es gar nicht so richtig fassen, dass mich dieser Verein hier die letzten Monate Stück für Stück einfach mental gebrochen hat und dann so einen einfach komplett souveränen Auftritt auf den Samstagnachmittag hinlegen, als wäre nie was gewesen. Also da kann man schon fast wieder sich eigentlich nur noch an den Kopf fassen, wie das alles immer so zustande kommen kann. Aber hey, ich nehme es so 10-mal lieber und das bleibt dann auch mein Abschlussfazit zu diesem Spiel.
Ja, also wie gesagt, das muss man schon sagen, es war einfach ein sehr runder Auftritt, alles hat gepasst und also die Dominanz war auch echt unfassbar. Also losgelöst davon, wie schwach der Gegner ist, das musst du erstmal so spielen. Das nutze ich gleich mal, um hier meine Spezialität rauszuhauen, mal so ein paar Statistiken zu dem Spiel. Wie gesagt, 3,95 zu 0,1 Expected Goals. Also mal abgesehen davon, dass 0,1 Expected Goals auf Fortuna-Seite im Prinzip komplett Verweigerung ist. Also das ist schon fast unverschämt, aber auch selbst knapp 4 Tore Expected Goals herauszuspielen ist schon ganz stark. 23 zu 2 Torschüsse, wobei ich mich wirklich schwer damit tat, irgendwie die Torschüsse von Fortuna mir ins Gedächtnis zu rufen. Also das war auch alles sehr, sehr harmlos und das ist schon wirklich Beleg dafür, wie sicher man auch nach hinten steht, gestanden hat. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Erkenntnis, dass man eine gute Balance im Spiel hat, dass das Gegenpressing sehr gut funktioniert hat, dass man der Fortuna gar keine Möglichkeiten gegeben hat, umzuschalten, dass man auch bei langen Bällen gut abgesichert war, weil man eben auch 3 schnelle Innenverteidiger hatte mit Akanji, der auch gut tief stand, der mit viel Auge agiert hat, und Zagadou, der natürlich physisch ein Monster ist, mit einem Peacecheck, der auch als eigentlich Außenverteidiger recht fix auf den Beinen ist. Also das hat alles sehr gut funktioniert. Wie gesagt, dann auch in allen Belangen überlegen gewesen. Wie gesagt, 74% Ballbesitz hat man, glaube ich, auch gesehen. 94% Passquote ist für mich, glaube ich, so der herausragende Wert des Spiels. Also ich meine, wenn ein Spieler 94% Passquote hat, ist das schon toll. Und über die gesamte Mannschaft hinweg, das ist schon herausragend. Wenn man auch bedenkt, Witzel hat alle 92 Pässe an den Mann gebracht. Guerrero hat 91 von 92 Pässen an den Mann gebracht. Ich glaube, Akanji hat auch nur einen einzigen Fehlpass gespielt. Also das war schon alles sehr, sehr gut. Und das ist genau das, was man sehen will, dass die Spieler in jeder Phase konzentriert sind. Und das hat mir wirklich viel Freude bereitet. Auch wie gesagt, was wir schon angesprochen haben, dass Sancho eben so intensiv war in seinen Läufen, das war toll. Und dass die Spieler auch gierig waren. Also auch wenn man sieht, wie gesagt, Reus und Brandt jeweils 12 gewonnene Zweikämpfe, nur Thorgan Hazard hat mit 13 mehr. Und Reus und Sancho wurden ja auch beide noch mindestens eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt. Also auch das noch im Hinterkopf, dass die alle so gierig waren, darauf den Ball zu erobern oder den Ball zu behalten. Das ist schon exzellent. Und ich glaube, das darf auch durchaus Mut machen für die kommenden Aufgaben, auch wenn man sicherlich sehen muss, dass der Gegner schwach war, aber dass wieder dieses Mindset vorhanden war und dass das Selbstvertrauen wieder da war und alles gestimmt hat, das ist schon ein sehr, sehr gutes Omen und ich hoffe, dass wir nicht so schnell wieder bitter enttäuscht werden.
Ja, das könnte nämlich heute Abend schon wieder soweit sein und da werden wir gleich drüber reden. Ich sage jetzt einfach mal Spielanalyse: Fortuna Düsseldorf zu Gast bei Borussia Dortmund, 5:0 Sieg für den BVB. Das ist jetzt abgeschlossen. Wir machen ganz kleine Unterbrechung hier und dann hören wir uns wieder und gucken eben auf das nächste Spiel, wo wir hoffentlich nicht so schnell wieder enttäuscht werden.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. Auf
meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Und wieder zurück bei BVB. Wir haben eben schon hier die Spielanalyse abgeschlossen, in gewohnt ausführlicher Manier. Am Ende ist es dann doch so gekommen. Und wir haben natürlich noch ein Spiel vor uns, was wir ansprechen wollen, was wir vorbesprechen wollen. Das findet heute Abend statt, auch in Dortmund. Das ist Slavia Prag zu Gast und man hat die letzte Chance auf ein Weiterkommen in der Königsklasse, was leider nicht nur von der eigenen Leistung abhängt. Es ist der Fall, dass der BVB eben jetzt den direkten Vergleich gegen Inter Mailand verloren hat und aufgrund der Gesamtkonstellation in der Gruppe genötigt ist, nicht nur heute zu gewinnen, sondern auch darauf zu hoffen, dass Inter Mailand das eben gegen Barca nicht tut. Die sind auch eigentlich in letzter Zeit wieder ganz gut drauf gewesen, wenn man sich die Spiele angeguckt hat. Allerdings auch schon als Gruppenerster weiter, haben also absolut gar nichts mehr davon, wenn sie sich anstrengen in diesem Spiel gegen Inter Mailand, wenn man es ganz hart sagen will. Im Endeffekt wäre es derselbe Effekt, als wenn sie gar nicht antreten würden für sie. Und das ist natürlich ein ganz großer Nachteil in diesem indirekten Duell zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund, dass tut in dieser Gesamtkonstellation weh. Barca hat angekündigt, Spieler zu schonen, wie zum Beispiel auch Ter Stegen im Tor. Lionel Messi ist gar nicht mitgeflogen. Da sieht man schon, in welche Richtung das gehen wird. Es ist aus der Vereinssicht von Barca natürlich verständlich in einem gewissen Sinne. Im Turniermodus, in einem Wettkampfmodus finde ich es immer unglücklich, wenn solche Konstellationen durch diesen Modus begünstigt werden, weil es natürlich viel sportlichen Wettkampf immer rausnimmt, wenn man es so aufführt und sieht, wie die Gesamtsituation ist. Hier ist es jetzt auch so, im Endeffekt kann Dortmund nur darauf hoffen, dass die Nachwuchsspieler von Barca, die da ihre Chance kriegen, die natürlich auch nicht extrem schlecht ausgebildet sind, auch Bock haben, Hunger haben und dass Inter Mailand vielleicht einen sehr, sehr schlechten Abend erwischt. Dann kann man noch hoffen. Vor allen Dingen muss man aber selber die Hausaufgaben eben gegen die Tschechen machen, die heute zu Gast kommen. Und es wird auch gar nicht so einfach, wenn man ehrlich ist. Wir haben schon mal über Slavia gesprochen. Das haben wir natürlich vor dem letzten Champions-League-Spiel gemacht. Auch damals habe ich schon gesagt, ich habe selber ein halbes Jahr in Prag gewohnt. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war letztes Jahr im Winter. Da habe ich zum Beispiel auch mir mehrere Euroleague-Spiele von Slavia angeguckt, mehrere Ligaspieler, war da regelmäßig im Stadion. Und schon damals haben sie mich eigentlich beeindruckt, weil sie extrem erstens diszipliniert auftreten unter ihrem Trainer und zweitens auch eine Spielanlage haben, die ich für modern halte, die ich für... Und das sieht man auch immer wieder. Also sie haben ja Barca beide Spiele schwer gemacht, die ich für gerade europäisch sehr geeignet halte, weil man da doch meistens als Underdog auftritt und man viele Elemente hat, die in der Underdog-Mannschaft sehr gut zu Gesicht stehen. Deswegen Slavia Prag selbst erstmal unabhängig von dem, was auf den anderen Plätzen passieren muss, kein Selbstgänger heute Abend.
Nee, absolut nicht. Und ich glaube, das hat man auch spätestens im Hinspiel gesehen. Im Hinspiel hat man ja im, ich glaube, es heißt Sinobo Stadium mittlerweile, oder? Slavia ist ja, soweit ich, weiß...
Ich dachte, war es noch das Eden Stadium, ne?
Ja, aber ich glaube, sie wurden mittlerweile von Chinesen übernommen. Deshalb, ja, das ist natürlich immer ein bisschen zweifelhaft, aber Sinobu ist ja auch von Beijing Guan, also da, wo Roger Schmidt einst Trainer war. Also da besteht auf jeden Fall eine Verbindung. Und also
kleiner, das nur kleiner Tipp für alle Liebhaber zwischendurch. Googelt mal, vielleicht findet man es noch, wie Roger Schmidt Julian Nagelsmann beleidigt. Ist ein Klassiker, kann man sich immer wieder angucken, hat man direkt einen guten Tag.
Ja, für ein gutes Gefühl einfach mal so zwischendurch.
Genau,
ne?
Genau, ja.
Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, im Hinspiel hat mir Slavia auch schon gegen BVB sehr, sehr gut gefallen, war aus meiner Sicht auch eigentlich die bessere Mannschaft und hätte auch durchaus verdient, da was mitzunehmen. Letztendlich zwei Tore von Hakimi, der da einen sehr, sehr guten Tag hatte, haben uns dann irgendwie gerettet, aber es war jetzt nicht so, dass man das Slavia irgendwie dominiert hätte oder sonstiges, sondern dass man wirklich sehr, sehr glücklich damit sein konnte, dass man 2-0 gewonnen hat, auch weil Roman Bürki, glaube ich, einen relativ guten Tag hatte damals. Ja, ist natürlich eigentlich auch nicht der Anspruch, aber Slavia hat ja auch gegen Inter bewiesen, wo man ja 1-1 gespielt hat im San Siro, haben gegen Barcelona, wo man 0-0 geholt hat im Camp Nou, also dass man auch auswärts eine sehr unangenehme Mannschaft ist und es ist natürlich auch irgendwo bezeichnend, dass Slavia vor allem auswärts die Punkte geholt hat, die beiden. Heim haben sie alle Spiele verloren, aber eben auswärts können sie in ihrer Underdog-Rolle sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist natürlich schon mal auch ein Fingerzeig für das Spiel jetzt. Sie sind sehr, sehr gut in Form, haben in der Liga noch gar nicht verloren, haben 16 ihrer 19 Spiele gewonnen, 3 unentschieden, haben in der Liga 14 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Also eigentlich ist der Titel da, glaube ich, gar keine Frage mehr. Und sie haben auch nur noch ein Spiel vor der Winterpause. Also auch wenn sie jetzt schon raus sind, sie sind ja sicher Gruppenletzter, glaube ich, ist das für sie nochmal ein letztes Highlight, wo sie alles reinhauen werden, wo sie nochmal die Chance ergreifen wollen, sich gut zu präsentieren. Und ich glaube, das ist durchaus gefährlich, weil diese Mannschaft einfach nichts zu verlieren hat, aber einfach nochmal sich ja am Ende des Jahres mit einem Highlight-Spiel belohnen kann. Und das ist, denke ich mal, für den BVB, der ja eigentlich massivst unter Druck steht, noch zu gewinnen, eine sehr unangenehme Situation. Und wenn man nochmal taktisch auf Slavia eingehen will, sie spielen in letzter Zeit, glaube ich, relativ häufig mit einem 4-3-1-2-System, also ein ähnlicher Ansatz eigentlich, wie ihn den sie dann in seiner Endzeit, seiner ersten Amtszeit bei Real Madrid relativ oft spielen lassen hat. Variieren sonst manchmal auch zu einem 4-2-3-1, aber ich rechne auch mit einem 4-3-1-2 gegen Borussia. Und das, finde ich, wäre auch gerade im Vergleich mit einer möglichen Wiederholung des 3-4-3 auf Dortmunder Seite ein sehr interessanter Ansatz, weil ich glaube, Slavia verfügt durchaus über die Mittel, dem BVB richtig weh zu tun.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass man da die richtigen Spieler hat auf den richtigen Positionen, um das auszunutzen, dass Dortmund auch deutlich höher wieder agieren wird jetzt, ne? Und genau das kommt der Spielidee von Slavia zumindest in den Spielen gegen größere, vermeintlich größere Teams sehr entgegen. Natürlich, wenn man jetzt sieht, dass sie eben noch nicht geschlagen sind in der Liga, 16 Siege eingefallen haben, dass sie auch jetzt am Freitag schon wieder locker gewonnen haben bei Slovan Liberec. Ach Gott, ich habe ein halbes Jahr da gewohnt und spreche es nicht so aus, als hätte ich das getan. Auf jeden Fall haben sie auch ihr letztes Spiel 3-0 souverän gewonnen. Mussten sich da auch gar nicht groß Mühe geben. Da sieht man natürlich, dass sie nicht nur irgendwie krassen Konterfußball spielen. Das würde ja nicht funktionieren, um eine Liga komplett zu dominieren. Aber sie können das sehr gut, gerade im Gegenpressing, gerade in den Umschaltmomenten. Und da ist zum Beispiel auch der Sechser natürlich ein sehr wichtiger Spieler und der ist mit Tomasz Suszek dieses Jahr ein überragender Mann für das Team, ist auch sogar bester Torjäger und das als Sechser, deswegen kann man es wohl auch in Anführungszeichen setzen, auf jeden Fall der Anführer des Teams, ein Spieler, auf den man sehr, sehr achten muss. Das muss man nochmal herausheben vor diesem Duell. Ansonsten kann man auch sagen, dass ich davon ausgehe, du hast es ja schon so angesprochen, dass Dortmund auf jeden Fall weiter auf diese Dreierkette setzen wird. Es macht keinen Sinn, den Schwung und die Begeisterung, den alleine diese Umstellung schon ausgelöst hat, jetzt wieder abzulegen. Man hat das Spielermaterial, um das zu zeigen. Außer, dass natürlich als alleiniger Sechser sozusagen, weil Brandt ja deutlich höher steht, Axel Witsel nicht zur Verfügung steht. Da müssen wir auch noch drüber reden, Christoph.
Ja, Axel Witsel hat sich bei einem häuslichen Unfall offenbar Brüche oder Einbruch zumindest im Gesicht zugezogen und wird bis zum Jahresende ausfallen. Also er wird die restlichen 4 Pflichtspiele verletzungsbedingt verpassen. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Hat jetzt ja gegen Fortuna ein sehr gutes Spiel gemacht, war extrem aufmerksam, ist ja auch ansonsten ja absolut unverzichtbar eine Säule für das Team und ja auch unter Favre immer gesetzt gewesen, vor dem Hintergrund sehr, sehr ärgerlich vor den wichtigen Spielen, was allerdings bedeuten wird, dass Julian Weigl höchstwahrscheinlich auf die 6 neben Brandt rücken wird. Wie gesagt, mit Delaney fällt ja noch ein weiterer Sechser aus, was den Ausfall noch schmerzhafter macht, da im Prinzip mit Weigl und Dahoud nur noch 2 echte Sechser zur Verfügung stehen, daneben noch Julian Brandt, ein Achter. Und das lässt die Personaldecke natürlich sehr, sehr dünn werden. Also es darf im Prinzip nichts mehr passieren, gerade auf der Position. Und ja, Julian Weigl wäre natürlich sonst auch durchaus noch eine Alternative für die Dreierkette, wenn man da auch mal Ausfälle zu verzeichnen hat. Da hat man Gott sei Dank noch die Option Piszczek, da hat man jetzt vielleicht auch die Option Balerdi, aber auch da wäre es natürlich schöner gewesen, wenn man ein leichtes Polster gehabt hätte. Nichtsdestotrotz für dieses Spiel jetzt, denke ich, ist Weigl eigentlich eine durchaus gute Alternative. Wie gesagt, mit Brandt einen sehr offensiven Konterpart. Er selbst kann denn so diese Witzelrolle ganz gut einnehmen, denke ich. Ja, von hinten sicher die Bälle verteilen, so ein bisschen die Verbindung darstellen zwischen der Offensivabteilung und der Dreierkette. Defensiv ist natürlich auch viel gefordert, dass er da vor den 3 Innenverteidigern einiges wegräumt, allerdings mit 3 Innenverteidigern eine ganz gute Absicherung in die Tiefe auch. Also ich glaube, dass da die Schwächung sich in Grenzen hält, weil ich da Weigl eigentlich auch ganz gut aufgestellt sehe.
Ja, also zumindest in diesem Spiel gehe ich auch davon aus, dass das ganz gut funktionieren kann. Ich habe ja eh die Hoffnung, dass Weigl auf langfristige Sicht noch einen Witsel dann beerben kann in Dortmund, weil ich ihn auch charakterlich wirklich extrem positiv immer wahrgenommen habe und glaube, dass er an sich ein ähnlicher Spielertyp ist, der auch diese Qualitäten hat. Was mir bei Weigl bis jetzt noch so ein bisschen zu wenig unter Beweis gestellt war, ist die hohe Pressingresistenz, die ein Witzel mitbringt. Und das könnte in Teilen zu Problemen führen gegen Slavia, gegen Mainz und dann halt vor allen Dingen eben, und das ist ja sowieso das Knackpunktspiel jetzt vor der Winterpause noch, vor allen Dingen eben gegen Leipzig. Das unterstreicht einfach nochmal, wie bitter natürlich so ein Verlust von Axel Witsel über einen längeren Zeitraum ist, in dem auch wichtige Spiele stattfinden. Dennoch finde ich auch, wir sind gerade in einem Aufwind, wir sollten uns jetzt nicht mit allzu viel Traurigkeit irgendwie beschäftigen und alles schon wieder versuchen, schlecht zu reden. Ich bin im Moment so, dass ich sage, ich glaube, heute Abend wird man das, was man Samstag gezeigt hat, diesen Schwung auch noch mitnehmen. Man spielt wieder zu Hause, man spielt Champions League, man wird die Hausaufgaben erledigen. Mit ganz viel Glück, da muss man leider die Daumen drücken, wird auch Barca uns noch ein bisschen was zurückgeben und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, eben doch noch weiterzukommen. Ich glaube auf jeden Fall, dass das heute ein schönes Champions-League-Spiel von Dortmund wird. Und wenn es leider Gottes vielleicht das letzte in dieser Saison wird, wird es trotzdem eins, wo man sich souverän verabschieden wird und was hoffentlich dann eben weiterhin für gute Laune sorgt, die man sich jetzt wirklich, das muss man auch nochmal lobend erwähnen, hart erarbeitet hat. Lucien Favre, der als Zauderer gilt, als jemand, der gerne hinwirft, wenn es schwer wird, hat in seit Monaten in Dortmund gezeigt, dass er bereit ist, für diesen Job zu kämpfen, dass er bereit ist, sich für diesen Job anzupassen und dass er bereit ist, dafür einiges zu tun und sich einiges anzuhören. Das finde ich sehr beeindruckend und widerlegt vieles, was man da immer wieder über ihn gehört hat. Und sollte jetzt alles sich wieder fangen und funktionieren, dann muss ich auch sagen, ganz großes Lob an alle im Verein, die da ruhig geblieben sind. Vorrangig dann eben auch die Funktionäre, die dem Trainer das Vertrauen ausgesprochen haben. Ich hoffe, dass sich das fortsetzt. Das wäre eine schöne Geschichte. Ich hoffe, dass man jetzt eben einfach keine Geschichten hat in den nächsten Wochen, die so extreme Diskussionen wieder aufflammen lassen. Ne? Man hatte das Gefühl, diese ganze Saison lief einfach in extrem bis jetzt ab. Und man redet auch nicht über einen Sancho, der vielleicht Fehlverhalten an den Tag legt, sondern man redet über Sancho, den man eigentlich jetzt direkt abgeben muss, weil er der neue Dembélé ist, und man redet nicht über den Trainer, der einige Anpassungen vornehmen muss und das noch nicht getan hat, aber vielleicht tun wird, denn er ist ja ein fachlich gebildeter Mann, sondern man redet über den Trainer, der unbedingt weg muss, weil das absolut nichts werden kann, und da haben wir leider am Ende auch zugehört. Ich hoffe, dass Dortmund einfach wieder ruhigere Fahrgewässer ansteuert, und da gehört natürlich bei allem Respekt und allem, was wir gerade vorgestellt haben, zum eigenen Selbstverständnis, dass man gegen Prag klar gewinnt.
Ja, absolut. Und ich würde auch gleich einhaken, also ich würde mir auch sehr wünschen, dass man das Ganze rational bewertet, egal wie das Ganze jetzt heute Abend dann auch ausgehen wird. Aber man muss ja letztendlich feststellen, die Wahrscheinlichkeit, dass man heute aus der Champions League ausscheidet, ist nicht klein. Im Prinzip im direkten Vergleich mit Inter Mailand oder vielleicht auch beim 0:0 gegen Barcelona zu Hause hat man sich bessere Möglichkeiten aufs Weiterkommen verbaut. Also man muss sich da auch schon durchaus selbst den Vorwurf machen. Mir stößt besonders das 0:2 bei Inter Mailand auf, weil das einfach in der Form sehr ärgerlich war. Ich glaube, da war wirklich tatsächlich der Knackpunkt das 0:1, bei dem Schulz einfach gepennt hat und das Abseits aufgehoben hat. Hätte man da das 0:0 zum Beispiel mitgenommen, glaube ich, dann wäre das ein ganz anderes Paar Schuh gewesen. Nun ist man in der Situation, dass man es nicht mehr selbst in der Hand hat. Der FC Barcelona scheint nicht allzu viel dafür zu tun, dass die Borussia weiterkommt. Aus Barcelona Sicht, du hast es angesprochen, kann ich es absolut verstehen. Wie gesagt, am Wochenende wartet ein Auswärtsspiel bei Real Sociedad, was für Barcelona traditionell sehr, sehr schwierig ist. Zumeist verliert man da, und unter der Woche am kommenden Mittwoch, nicht am kommenden, sondern am nächsten Mittwoch, wartet El Clasico, also auch nochmal zwei Highlight-Spiele für sie. Deshalb auch durchaus verständlich, dass man da zum Beispiel mit Lionel Messi oder Marc-André Ter Stegen eine Pause gibt. Nichtsdestotrotz, so ein kleines bisschen Resthoffnung bleibt natürlich. Für Inter Mailand ist es natürlich ein Spiel, wo man mehr zu verlieren hat. Einfach auch, weil Barca so eine Mannschaft ins Rennen schickt, weil man selbst einfach liefern muss. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann sagen, falls Borussia Dortmund es nicht schafft, ist man in einer sehr starken Gruppe mit dem italienischen Tabellenführer und mit dem spanischen Tabellenführer ausgeschieden. Und ich glaube, das ist keine Schande, weil einfach die anderen beiden Teams auch wirklich brutal stark sind. Das muss man auch einfach mal so sagen, auch wenn es natürlich im Verlauf sehr, sehr ärgerlich ist. Nichtsdestotrotz sollte der bittere Gang in die Europa League anstehen, glaube ich, sollte man das auch rational bewerten können. Man sollte da keine Panik draus machen. Vielleicht hat es sogar sein Gutes, vielleicht ein guter Lauf in der Europa League. Ansonsten kann man die Europa League vielleicht auch einfach mal nutzen, um ein paar Reservespieler spielen zu lassen. Egal, ob es jetzt ein Götze ist, ein Brun Larsen ist, ein Valerdi ist. Wie gesagt, wenn man da nicht so viel Bedeutung beimisst, ist das vielleicht auch eine Gelegenheit. Und man kann sich natürlich auf die Liga konzentrieren. Ich glaube, da könnte durchaus auch noch was gehen. Zum Beispiel die Bayern zeigen sich ja auch unter Hansi Flick nicht so wahnsinnig konstant. Ich bin mir nicht sicher, ob Leipzig das über eine komplette Saison so spielen wird. Julian Nagelsmann hat ja auch immer wieder Phasen drin gehabt bei Hoffenheim, wo er dann zu viel gewollt hat, was ihm letztendlich Punkte gekostet hat. Ich weiß nicht, ob Borussia Mönchengladbach das über eine komplette Saison so durchhält. Und als momentaner Tabellendritter ist es vielleicht dann auch nochmal eine Option, da oben ranzurücken. Vielleicht ist denn die Liga auch der wertvollere Fokus. Auf der anderen Seite, und das muss man vielleicht auch so sehen, ist auch für Inter Mailand die Liga deutlich interessanter. Da steht man ja momentan 2 Punkte vor Juventus Turin an der Tabellenspitze. Man hat erstmals seit, glaube ich, 8 Jahren die Möglichkeit, einen anderen Meister in Italien zu sehen als Juventus Turin. Und das will sicherlich Inter Mailand für sich nutzen. Mit Antonio Conte haben sie einen Trainer, der immer wieder bei seinen Stationen auch in der ersten Saison sofort Erfolg hatte, egal ob es bei Juventus oder auch beim FC Chelsea oder auch als italienischer Nationaltrainer. Und ich glaube, da könnte auch für Inter der Fokus stark auf der Liga liegen und vielleicht, ja, sind da so gewisse Restzweifel, ob man die Champions League überhaupt als so wahnsinnig wichtige Verpflichtung sieht. Und vielleicht eröffnet das der Borussia dann doch die Möglichkeit, noch ins Achtelfinale vorzudringen. Wäre natürlich finanziell sehr lukrativ, wäre auch sportlich sicherlich reizvoll. Und ich möchte zumindest heute Morgen noch nicht die Hoffnung aufgeben, dass es sich vielleicht doch so ergeben könnte, dass wir dann doch ins Achtelfinale vorrücken. Wobei man sagen muss, dass, glaube ich, der ganz große Wurf in der Königsklasse dieses Jahr nicht drin ist.
Ja, aber natürlich wäre es trotzdem das Schönste, das nicht nur aus finanzieller Sicht, wenn man das irgendwie noch schaffen könnte. Also drückt die Daumen für Barca bei Mailand und natürlich drücken wir alle die Daumen, dass Dortmund heute Abend auch gewinnt. Wie tippen wir das Ganze denn, Christoph, um das Ganze mal rund zu machen? Ich sage dir, es wird ein 3-0.
Ah, verdammt, das hätte ich auch gesagt tatsächlich. Ich sage dann einfach mal 2-0. Vielleicht sind wir dieses Mal nicht ganz so konsequent vor dem Tor. Aber ich bin ganz gute Dinge, dass wir kein Gegentor bekommen.
Ja, genau. Wird.
Tatsächlich. Und Heimspiel ist natürlich nochmal so, dass ich mir auch relativ sicher bin, dass Dortmund das gewinnt. Und eigentlich, der Vollständigkeit halber, sollten wir vielleicht nochmal das andere Gruppenspiel auch tippen.
Ach, das gewinnt Barca 2-1.
Oh, es wäre so schön, ne?
Ja.
Auch, weißt du, ich bin aber auch optimistisch und sag 1-1.
Ja, weil Inter Mailand ist so ein Team, auch Antonio Conte ist so ein Trainer, der scheitert dann doch in so einer Situation und regt sich wahnsinnig auf und sagt, alle seine Spieler sind schuld. Das ist, das würde so passen irgendwie auch zu Conte und zu seinen Teams und zu der Art, wie er schon alleine nach dem verlorenen Spiel in Dortmund reagiert hat, als Dortmund das Spiel gedreht hat. Genau so ein Spiel erwarte ich irgendwie auch oder hoffe ich zumindest sehr drauf. Natürlich ist da auch ein bisschen, ja, der Optimismus Vater des Gedankens. Aber was soll man tun? Ich werde jetzt nicht sagen, wir kommen auf keinen Fall weiter. Also tippe ich 2-1 Barca, 3-0 Dortmund und dann haben wir heute einen richtig geilen Fußballabend, würde ich sagen. Genießt den. Danke, dass ihr dabei wart bei der neuen Folge BVBeben. Wir hören uns schon ganz bald wieder und da freuen wir uns drauf und ihr hoffentlich auch. Ich verabschiede mich mit gebrochener Stimme. Christoph Albers übernimmt die letzten Worte.
Ja, ich wollte mit den letzten Worten vielleicht nochmal eine kleine Vision aufwerfen. Heute Abend dürften wahrscheinlich bei Barcelona auch Rakitic und Vidal in der Startelf stehen. Beide waren zuletzt bei Inter Mailand im Gespräch. Normalerweise sind es so Geschichten, die der Fußball schreibt, dass diese beiden dann ein hervorragendes Spiel machen und dass Arturo Vidal wahrscheinlich in der 89. Minute das 1-1 köpft und damit Borussia Dortmund ins Achtelfinale bringt und dann im Winter zu Inter Mailand wechselt auf dem komplett falschen Fuß und dass es eine sehr, sehr schöne Geschichte wird. Also ich freue mich sehr darauf. Wir hören uns dann Ende der Woche wahrscheinlich, wenn wir es hinbekommen, als Achtelfinalist wieder und man wird ja wohl nochmal träumen dürfen und ich hoffe, ihr tut es auch und habt heute einen schönen Abend und dann bis dann.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
BVB.
BVB-Podcast.
Voller echter Liebe.
Mit Julius Eid und Christoph Albers.
Auf meinsportpodcast.de.
Der Füchsle-Talk. Die Analyse.
Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert.
Die Vorschau.
Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga.
Der prüfende Blick.
Ja, die Stimmung ist super.
Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf
meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.